Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass jeder von uns ein kleines Waffenarsenal mit sich herumträgt. Unsere Stacheln tragen Namen wie Ablehnung, Vorurteile, Zorn, Arroganz, Egoismus, Neid, Verachtung. Manche Menschen verbergen sie besser als andere, aber wenn sie ihnen nur nahe genug kommen, werden sie sie entdecken. Gleichzeitig gehört aber der Wunsch dazu zu gehören und sich einander anzuschließen, zu lieben und geliebt zu werden, zu den leidenschaftlichsten Sehnsüchten des Menschen. Und so versuchen wir unser ganzes Leben lang herauszufinden, wie wir Beziehungen knüpfen können, ohne einander zu verletzen. Gibt es eine Lösung für dieses Problem, das der Bestsellerautor John Ortberg als Stachelschwein-Dilemma bezeichnet? Soweit der Text vom hinteren Buchdeckel des Buchs von John Ortberg mit dem Titel Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und was John Ortberg in diesem Buch macht, er zieht einen Vergleich. Das kommt schon aus dem, was ich vorgelesen habe, heraus. Er zieht einen Vergleich. Er vergleicht nämlich uns Menschen mit Stachelschweinen. Denn Menschen haben Stacheln. Und diese Stacheln sind unsere nicht so guten Seiten und Eigenschaften. Trotzdem sehnen wir uns nach Gemeinschaft. Trotzdem sehnen wir uns nach Liebe, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, miteinander zurechtzukommen. Aber wenn wir uns dann tatsächlich nahe kommen, dann sind es manchmal genau diese Stacheln, die uns im Weg sind. Ja, Geschwister, wir Menschen sind ein bisschen wie Stachelschweine. Und wenn wir uns so die Geschichte anschauen, dann wird das auch sehr deutlich. Und in manchmal haarsträubender Art und Weise bestätigt. 1339, um ein kleines Beispiel zu nennen, beschließt Edward III., König von England, einen Krieg zu beginnen. Der ist nämlich überhaupt nicht einverstanden, dass ein Neffe seines Großvaters, des französischen Königs, des Kapetinger Königs Philipp IV., auch genannt Philipp der Schöne, dass also ein Neffe, nämlich Philipp von Valois, die Regentschaft übernommen hat, über Frankreich, als König von Frankreich. Da hat also der gute Edward was dagegen, weil er sagt, naja, ich bin ja der Enkel von Philipp IV., wieso wird hier plötzlich Philipp von Valois, dessen Neffe, König von Frankreich. Und so hat Edward einfach aus Machtgelüsten und aus Territorialem, aus dem Willen an Territorialem zugewinnen, einen Krieg begonnen gegen Philipp VI. Von Valois. Der Krieg, der da 1339 beginnt, der dauert dann auch ein bisschen länger. Man nennt ihn den Hundertjährigen Krieg. Ich weiß nicht genau wieso, denn tatsächlich hat er gedauert bis 1453. Das heißt, er dauerte insgesamt 116 Jahre. Die wohl die bekannteste Episode aus diesem Krieg ist die Befreiung von Orléans, von der englischen Eroberung und englischen Belagerung durch ein Bauernmädchen, Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans, wie man sie dann nannte. Aber nachdem Jeanne d'Arc irgendwie ein bisschen später einfach in die Politik Frankreichs nicht mehr so ganz hineingepasst hat, hat man sie dann auf dem Scheiterhaufen einfach entsorgt, verbrannt. Ja. Der hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich. Ein anderer Krieg ist auch nach seiner Dauer benannt und dieser Krieg hat dann auch tatsächlich so lange gedauert, wie er benannt ist. Das ist nämlich der 30-jährige Krieg, ein Glaubenskrieg. Nur, man sagt ja immer gern Glaubenskrieg. Worum es da aber eigentlich auch gegangen ist, in allererster Linie, das war Machtanspruch, territoriale Sicherung und Zugewinn von Gebieten. Nach 30 Jahren war das Gebiet des Deutschen Reiches dermaßen verwüstet, kaputt, die Bevölkerung so am Ende, entkräftet, nicht nur die Bevölkerung, die Armeen genauso. Es gab einfach auf dem deutschen Staatsgebiet nichts mehr zu holen. Das war, ja, wie gesagt, kaputt am Ende. So war man dann gezwungen, mit dem Krieg wieder aufzuhören. Vor dem Krieg war übrigens die Bevölkerung im damaligen Deutschen Kaiserreich 16 Millionen. Nach dem Krieg waren noch 10 Millionen übrig. Wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, naja, was soll's, der Zweite Weltkrieg hat 50 Millionen Tote gekostet. Geschwister, alles, was ich damit sagen will, ist dieses. Wir Menschen haben offensichtlich ein Problem damit, mit Konflikten auf eine friedliche und vernünftige Weise umzugehen. Das fällt uns ganz furchtbar schwer. Und auf der anderen Seite ist es doch so, dass ein vernünftiger Umgang mit Konflikten eine der größten Charakterschulen für uns darstellt. Gemeinschaft, Geschwister, bringt immer Konflikt mit sich, weil wir Menschen einfach verschieden sind, weil wir unterschiedlich sind, weil wir unterschiedliche Meinungen, Ansichten, Gewohnheiten und was sonst noch alles haben. Wir sind verschieden. Um Gemeinschaft, Geschwister, und das heißt natürlich insbesondere auch um kirchliche Gemeinschaft, müssen wir kämpfen. Und ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg in diesem Kampf um Gemeinschaft ist Konfliktbewältigung. Dass allzu oft in der, gerade auch europäischen Geschichte, in den christlichen Europa, und man muss dieses christlich schon fast in Anführungszeichen setzen, so oft Konflikte nicht friedlich, sondern in entsetzlichen Kriegen und Gemetzeln ausgeartet sind, das ist ein Trauerspiel. Und es ist nicht von Gott gewollt. Gott will etwas anderes. Und ich will mir mit dieser Predigt einmal ansehen, mit euch zusammen, was Gott tatsächlich haben will. Konfliktbewältigung ist mein heutiges Thema. Ich will einige grundsätzliche Überlegungen zu diesem Thema Konfliktbewältigung anstellen, aber auch 7 konkrete Schritte zur Konfliktlösung aufzeigen. Lasst mich mal mit den grundsätzlichen Überlegungen zum Thema Konflikt beginnen. Zunächst mal, was heißt denn Konflikt eigentlich? Nun, wir schauen in einen Duden hinein und da steht dann Folgendes: bewaffnete militärische Auseinandersetzung zwischen Staaten. Das ist also der bewaffnete Konflikt oder mit anderen Worten der Krieg. Bewaffnete militärische Auseinandersetzung zwischen Staaten. Aber davon abgesehen heißt Konflikt auch Streit, Zerwürfnis, Widerstreit der Motive, Zwiespalt. Und insbesondere in den letzten 4 Definitionen, Streit, Zerwürfnis, Widerstreit der Motive, Zwiespalt, drückt sich schon aus, was eigentlich hinter einem Konflikt steht. Nämlich einfach, dass mindestens mal 2 Menschen einfach unterschiedlich sind. Unterschiedliche Meinungen, Ansichten, Wertvorstellungen, Charakterzüge, Gefühlserregungen haben. Eine zweite Grundsatzbemerkung. Nachdem wir jetzt schon festgestellt haben, dass Menschen einfach unterschiedlich sind, wie steht es denn dann mit dem Christentum? Wir haben ja oftmals so die, ich sage mal, etwas romantische Vorstellung, dass im Christentum eigentlich keine Konflikte auftreten dürfen. Also, tritt ein Konflikt unter uns Christen auf, dann ist das ein ganz klares und deutliches Zeichen dafür, dass wir schon falsch liegen, dass uns irgendwie Gottes Heiliger Geist fehlt, dass wir gar am Ende gar nicht Gottes Kirche sind. Aber Geschwister, stimmt das denn so? Nun, wenn man sich die frühe Kirche anschaut, dann ist sicherlich einer der ersten Verse, der einem zum Thema frühe Kirche einfällt, der Vers in Apostelgeschichte Kapitel 2 und 46. Ich lese übrigens zwei Verse, Apostelgeschichte Kapitel 2 und die Verse 46 bis 47. Da steht Apostelgeschichte Kapitel 2 und die Verse 46 bis 47. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. So lesen wir es gern, so mögen wir das. Aber Geschwister, wenn wir es bei diesem Vers allein belassen, dann ist das Bild von der damaligen Kirche, von der frühen christlichen Kirche, einfach nicht vollständig. Wenn man bei diesen beiden Versen allein bleibt, dann könnte man zu der romantischen Vorstellung kommen, damals war und gab es einfach nur Eitel, Glück, Freude, Wonne und Sonnenschein. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, dann merken wir irgendwann, dass das halt einfach doch nicht so war. Es gibt verschiedene Beispiele. Lasst mich mal Apostelgeschichte 15 und die Verse 36 bis 39 lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 15 und die Verse 36 bis 39. Es heißt dort, nach einigen Tagen, Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 36, nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Vers 37. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Vers 38. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Man beachte Vers 39. Schönes Lutherdeutsch. Und sie kamen scharf aneinander. Wie gesagt, hört sich jetzt nicht so an wie Himmelblau, Rosarot, Talala, Glück, Freude, Wonne, Sonnenschein. Nein, sie gerieten hart aneinander, sodass sie sich trennten. Und das, Geschwister, Apostel, Leute an der obersten Führungsebene der Kirche, und sie geraten hier so miteinander in einen Konflikt und in einen Streit, dass sie sich zunächst mal eine ganze Zeit lang trennen müssen, weil sie überhaupt gar nicht mehr miteinander können. So, und jetzt, Geschwister, eine Frage. Hatte deswegen Barnabas oder Paulus nicht mehr Gottes Geist? Waren, weil sie sich hier gestritten haben, sie nicht mehr Apostel Gottes? Waren sie nicht mehr Teil der Kirche? Na, davon lesen wir nichts. Schauen wir uns noch eine weitere Episode an, diesmal im Philipperbrief. Philipper, Kapitel 4 und die Verse 2 bis 3. Philipper, Kapitel 4 und die Verse 2 bis 3. Hier schreibt Paulus an die Philipper Folgendes. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Er ermahnt sie, eines Sinnes zu sein. Hört sich jetzt auch nicht so an, als ob da zwischen denen Harmonie, Glück, Freude geherrscht hätte. Hört sich eher so an, als ob die da nicht besonders gut miteinander zurechtgekommen wären. So, sind sie deswegen nicht mehr Teil der Kirche? Sind sie deswegen keine Christen mehr? Sind sie deswegen gar aus dem Buch des Lebens gestrichen? Vers 3. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte,
stehe ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens steht. Und Paulus sagt gar nichts davon, dass Evodia und Syntyche jetzt, weil sie hier mal nicht miteinander auskommen, aus dem Buch des Lebens gestrichen sind. Geschwister, der Punkt, den ich hier machen will, ist der folgende. Um mich nicht falsch zu verstehen, es geht mir nicht darum, jetzt zu sagen, wir müssen es auf Biegen und Brechen um auf Konflikte anlegen, damit wir also in der Konfliktbewältigung und damit in unserem Charakter wachsen. Geschwister, das ist genauso dumm, wie zu sagen, ich sündige jetzt als Christ so viel, wie es nur geht, damit die Gnade umso mächtiger wird. Nein, es geht nicht darum, dass wir es jetzt auf Konflikte anlegen. Aber Geschwister, so zu tun, als ob wir keine Konflikte haben dürfen, eine Vogelstrauß-Politik zu betreiben, den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als ob es einfach keine Konflikte gäbe, sie kann es nicht geben, weil es sie nicht geben darf, das heißt einfach an den Realitäten vorbeizuschlittern. Geschwister, wenn mal hier und da ein Konflikt zwischen uns, zwischen Christen und in der Kirche auftritt, dann heißt das nicht, dass wir jetzt plötzlich keine Christen mehr sind und dass wir keine christliche Kirche mehr sind. Das Auftreten der Konflikte, es ist ja leider eine Realität, die wir als solche anerkennen und hinnehmen müssen. Geschwister, Christentum entscheidet sich nicht daran, ob Konflikte auftreten oder nicht, sondern daran, wie wir mit Konflikten umgehen. Und das bringt mich jetzt zur dritten Grundsatzbemerkung zum Thema Konflikte. Und diese Grundsatzbemerkung heißt schlicht und ergreifend, Christen haben alles, was ein Mensch braucht, um mit Konflikten fertig zu werden. Wieso kann ich das sagen? Auch hierzu eine Bibelstelle. Eine Bibelstelle, die ich in den letzten Predigten immer wieder erwähnt habe und die hier nun ganz besonders gut hineinpasst, nämlich Epheser Kapitel 4. Und wir lesen die Verse 2 bis 5. Epheser Kapitel 4, die Verse 2 bis 5. In Vers 2, der letzte Satz lautet, Epheser Kapitel 4, Vers 2, der letzte Satz, wiederum eine Ermahnung des Paulus an die Epheser. Ertragt einander. Hört sich auch nicht so an, als ob da uns jetzt nun alle Beziehungen zum Besten gestanden wären. Ertragt einander. Und zwar wie? In Liebe. Und wenn man sich den griechischen Text anschaut, dann ist wie praktisch immer im Neuen Testament hier weder die Rede von Eros noch von Philadelphia, sondern von Agape, von einer göttlichen Liebe, die eben auch von Gott kommen muss. Aber Geschwister, die nächsten Verse machen deutlich, dass uns Gott solche Liebe schenken will. Vers 3 bis 5. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit. Ja, wie denn verflixt nochmal? Im Geist. Die Einigkeit im Geist. Durch das Band des Friedens. Was heißt das? Vers 4. Ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr. Ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Ich meine, wenn man sich das so durchliest, ja, Paulus hämmert das regelrecht in die Gemeinde hinein, in dieser Passage. Ein Leib, ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. eins und immer wieder eins.
Und Geschwister, das, was Paulus hier alles aufführt, der eine Geist, der eine Herr, der eine Glaube, der eine Gott und Vater aller,
das sind genau die Kräfte, die wir brauchen, um die Einigkeit, die Paulus hier dermaßen massiv und hämmernd beschwört, dass wir eine solche Einigkeit und damit also auch die Fähigkeit, Konflikte zu bewältigen, haben. Aber wir haben diese Möglichkeit, denn Gott ist mit uns. Wir können uns auf ihn berufen, wir können ihn anrufen. Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Er gibt uns Agape, er gibt uns seine Liebe. Und damit werden wir in die Lage versetzt. Auch Konflikte, wenn sie denn auftreten, und sie werden ab und zu auftreten, zu lösen.
Wir haben also alles, was man braucht, um Konflikte erfolgreich in einer vernünftigen, in einer gottgewollten Art und Weise zu lösen. Und das heißt insbesondere nicht, indem man auf den anderen draufhaut und nicht, indem man sich einander verdrischt und mit Waffengewalt einander umbringt. Das löst keine Konflikte. So viel meine Grundsatzbemerkungen zum Thema Konflikt. Nun lasst uns 7 Schritte anschauen, wie wir Konflikte bewältigen können. Und ich habe einfach diese 7 Schritte hergenommen, wie sie auch John Ortberg in seinem vorher zitierten Buch aufschreibt. Ich belege diese Schritte allerdings anhand einer etwas anderen Stelle, als John Ortberg das tut. Es gibt eine Konfliktsituation, ich habe sie immer mal wieder ab und zu erwähnt, aber es ist nun mal das Paradebeispiel einer Konfliktsituation in der frühen Kirche. Und das muss damals ein harter Konflikt gewesen sein. Da ging es nämlich um zentrale Glaubensfragen. Da ging es um das mosaische Gesetz, von dem die Juden und von dem die Priester, die Pharisäer, die gläubig geworden waren, nach wie vor absolut überzeugt waren. Und da kommen doch jetzt glatt ein Paulus und ein Barnabas daher, zum Donnerwetter nochmal, und behaupten, die Heiden müssten sich nicht mehr bescheiden lassen. Ein offener Konflikt. Ein offener Angriff gegen das mosaische Gesetz. Spätestens jetzt wisst ihr, wovon ich rede. Natürlich von der Apostelversammlung in Jerusalem. Schlagen wir also Apostelgeschichte Kapitel 15 auf. Und lesen wir zunächst die ersten beiden Verse. Apostelgeschichte Kapitel 15, die ersten beiden Verse. Und einige kamen herab von Judäa. Apostelgeschichte Kapitel 15 und Vers 1. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Als nun Zwietracht entstand, Zwietracht, also nach Duden mit anderen Worten Konflikt, auch hier entsteht Konflikt, auch hier wiederum nicht Eitel, Glück, Freude, Wonne, Sonnenschein, sondern das Gegenteil. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass man das Ganze ignoriert, so tut, als ob nichts wäre, schwamm drüber. Meine Worte, steht nicht so im Bibeltext. Im Bibeltext steht, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Ein erster Schritt zum Thema Konfliktlösung. Und das hängt sehr eng mit meiner zweiten Grundsatzbemerkung zusammen. Es hieß ganz einfach nicht, wenn man Konflikte ignoriert. Es hilft übrigens auch nicht, wenn man vor Konflikten davonläuft. Das Einzige, was hilft in einem Konfliktfall, ist anerkennen, dass hier ein Konflikt vorliegt. Nicht ihn wegleugnen, totschweigen oder den Kopf in den Sand stecken, Vogelstrauß-Politik betreiben mit anderen Worten, sondern anerkennen und eingestehen, dass hier ein Konflikt besteht.
Es wird hier leider nicht näher gesagt in Vers 2, wer dieser Mann ist. Mann ordnete an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Aber auf jeden Fall, wer immer dieser Mann ist, jemand hat bemerkt, hier ist ein Konflikt und dieser Konflikt muss gelöst werden. Wir können nicht ganz einfach Schwamm drüber machen und so tun, als ob da nichts wäre, sondern es muss etwas getan werden. Sie erkannten an, dass ein Konflikt existiert. Und, das bringt uns unmittelbar gleich zum zweiten Schritt, dieser Mann oder diese Mann, wer sich immer hinter diesem, welche Personen sich immer hinter diesem Mann verbergen, die haben etwas getan. Der zweite Schritt zur Konfliktlösung bedeutet, Verantwortung zur Konfliktlösung übernehmen. Verantwortung zur Konfliktlösung übernehmen. Und die Personen, die sich hinter diesem Mann verbergen, die haben Verantwortung übernommen. Indem sie eben sagten, liebe Leute, Paulus, Barnabas und auch noch ein paar andere, wisst ihr was? Ihr kommt jetzt bitte schön hierher nach Jerusalem und dann setzen wir uns mal hier zusammen und reden miteinander. Dann müssen die ganzen Sachen auf den Tisch und dann werden wir zusehen, dass wir für diese ganze Streitfrage eine Lösung hinkriegen. Sie übernahmen Verantwortung, sie ordneten an. Also dieses Anordnen ist ja nun ein ziemlich hartes, ein harsches Wort. Die haben nicht gesagt, liebe Leutchen, Konflikt, trotzdem mal herkommen, bitte. Nein, ganz klipp und klar, deutliche Sprache, Leute, hierher. Wie geht die Geschichte weiter? Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 3. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Und in Vers 4, als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und so weiter. Mit anderen Worten, Paulus und Barnabas, zum Teil auch mit ihren Kontrahenten zusammen, sind sie hier unterwegs. Der dritte Schritt zur Konfliktlösung bedeutet, aufeinander zugehen. Wenn ich einen Konflikt mit einem Menschen habe, dass ich ihn totschweige oder dass ich versuche, möglichst große Distanz zu diesem Menschen zu halten, damit erreiche ich keine Konfliktlösung. Nur durch ein Aufeinanderzugehen kann ich einen Konflikt besprechen und in Konsequenz aus der Welt schaffen, auf eine vernünftige Art und Weise. Übrigens gibt uns Jesus Christus zu diesem Thema auch eine ganz klare Anweisung. Nämlich in Matthäus Kapitel 18, und das passt hier jetzt sehr gut dazu, Matthäus Kapitel 18 und Vers 15. Matthäus Kapitel 18 und Vers 15. Jesus Christus sagt uns hier, und das ist keine Empfehlung, sondern es ist eine ganz klare Aufforderung. Er sagt nämlich in Matthäus Kapitel 18, Vers 15, sündigt aber dein Bruder an dir, so empfehle ich dir, steht da nicht, sondern Jesus Christus sagt klipp und klar, so geh hin. So geh hin. Wenn ein Bruder sich so verhält, dass ich der Meinung bin, der hat etwas Falsches mir gegenüber getan, sein Verhalten war mir gegenüber nicht korrekt, dann soll ich also nicht weglaufen, das Weite suchen, mich von ihm distanzieren. Nein, ganz im Gegenteil, ich soll auf ihn zugehen. Was soll ich weiterhin tun? Und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein. Aber nochmal als Untermauerung meines dritten Punktes zur Konfliktlösung, ich soll auf diesen Menschen, mit dem ich hier momentan das Gefühl habe, da funktioniert es nicht, da läuft etwas schief, da läuft etwas falsch, der hat sich mir gegenüber falsch verhalten, ich soll nicht weggehen, ich soll auf ihn zugehen. Ich soll ihn konfrontieren mit dem Konflikt und mit dem, wie ich sein Verhalten erlebt habe und was ich dabei gefühlt habe. Aufeinander zugehen. Interessant an Matthäus Kapitel 18 und Vers 15, und das bringt mich jetzt gleich zum vierten Schritt der Konfliktlösung, ist, dass hier steht, und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Mit anderen Worten, was Jesus Christus hier uns in aller Deutlichkeit und mit Nachdruck sagt, ist: Bitte, geh direkt auf deinen Bruder zu und besprech dich mit ihm, und zwar ohne einen Dritten. Ich drücke es nochmal anders aus, um den Punkt deutlich zu machen, den ich hier machen möchte. Es geht nicht darum, dass ich jetzt zunächst mal zu einem Dritten gehe, der von der ganzen Angelegenheit überhaupt nichts weiß, und mich mal erst gegenüber diesem Dritten ordentlich auslasse, über denjenigen, mit dem ich da ein Problem habe, von dem ich mich irgendwie falsch behandelt fühle, erst mal über diesen recht schimpfe und dann vielleicht am Schluss dann doch gar nichts tue. Doch das Schimpfen über einen Menschen bei einem Dritten wird überhaupt nichts besser. Das löst den Konflikt nicht. Das wird nicht helfen, die Spannung aus der Welt zu räumen. Es wird übrigens auch denjenigen, von dem ich mich da falsch behandelt fühle, es wird auch dem nichts helfen und nichts bringen. Wenn ich der Meinung bin, dass der was falsch gemacht hat, und ich sage das einem Dritten, ja, was soll denn der Dritte damit anfangen? Einzig der, von dem ich der Meinung bin, dass er etwas Falsches gemacht hat, einzig dem helfe ich, aber auch nur dann, wenn ich es ihm direkt sage und nicht erst mal der ganzen Welt erzähle. Ein vierter Schritt zur Konfliktbewältigung heißt Ausschluss Dritter. Ich muss schon mindestens zu Anfang im direkten Gespräch miteinander einen Konflikt aus der Welt schaffen. Das spiegelt sich übrigens auch in Apostelgeschichte Kapitel 15 wieder. Denn was hier steht, und zwar speziell in Vers 6, in Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 6, heißt es: Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Die Apostel und die Ältesten. Und im ersten Schritt nehmen sie die Gemeinde nicht hinzu. Sie nehmen übrigens auch nicht irgendwelche anderen, was weiß ich, Zeus oder Jupiter oder Diana-Priester dazu, sondern sie regeln das unter sich. Der vierte Schritt. Ausschluss Dritter. Nun, wenn wir weiterlesen in Apostelgeschichte Kapitel 15, wird es interessant. In Vers 6, wie gesagt, da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Vers 7. Als man sich aber lange gestritten hatte. Hört sich da jetzt auch nicht so an, als ob schöner Friede geherrscht hätte. Geschwister, wie soll da auch Frieden und größte Eintracht geherrscht haben in einem Punkt, der so zentral war wie dieser, der einen derart massiven grundsätzlichen Glaubensaspekt und Glaubenswert des damaligen Judentums berührt hat, wie die Beschneidung. Und damit praktisch die Einschränkung des mosaischen Gesetzes, auf das sich die Juden und speziell die Schriftgelehrten und Pharisäer, von denen ja nun hier auch einige gläubig geworden waren, von denen berichtet wird, die für sie also so wichtig und so entscheidend war. Man streitet sich also. Nun passiert Folgendes. Wenn wir Vers 12 lesen, Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 12. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu. Die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Die erzählen also. Die anderen hören zu. Auf der anderen Seite in Vers 5 von Apostelgeschichte Kapitel 15, da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Also, was hier passiert, ist doch Folgendes. Die unterschiedlichen Meinungen, die unterschiedlichen Standpunkte kommen hier, auch wenn es schmerzlich ist und zu einem langen Streit führt, aber die Standpunkte kommen auf den Tisch. Und Geschwister, das ist der fünfte Schritt bei Konfliktbewältigung. Eine offene und eine direkte Kommunikation. Geschwister, wenn wir nicht miteinander reden, wenn ich nicht meinen Standpunkt vertrete, wenn ich mich nicht sage, worum es mir geht und was mir wichtig ist, dann kriege ich den Konflikt auch nicht aus der Welt. Ich muss schon mal meinen Standpunkt vertreten, ich muss schon mal meine Karten offen auf den Tisch legen, ich muss schon sagen, worum es mir geht. Offene und direkte Kommunikation. So, jetzt lesen wir natürlich auch eines, ich bin mir dessen voll und ganz bewusst. Diese offene und direkte Kommunikation, dieses ganz klipp und klare und harte und deutliche auf den Tisch legen der Fakten, der Meinungen, der Ansichten, das hat natürlich eine Konsequenz, über die wir schon in Vers 7 gelesen haben, als man sich aber lange gestritten hatte. Das Ganze führt also jetzt zu einer durchaus offensichtlich, so wie es hier beschrieben ist im Text, zu einer durchaus ganz schön harten und sogar langdauernden Auseinandersetzung. Zu einem Konflikt, zu einem Streit. Geschwister, ist das jetzt verwunderlich? Und hört deswegen hier dieses oberste Führungsgremium der damaligen Kirche auf, Führungsgremium der Kirche zu sein? Hört deswegen die Kirche auf, Kirche zu sein, weil man sich hier einmal lange streitet? Natürlich nicht. Langer Streit, das hört sich danach an, als ob da durchaus auch eine ganze Menge Ärger im Spiel gewesen wäre, Geschwister. Wie kommt denn Ärger zustande? Es gibt ein ganz interessantes psychologisches Modell. Das ist mir im zweiten Teil eines Management-Seminars, Anfang diesen Jahres, im Februar war es, vermittelt worden. Und ich möchte das einmal kurz mit euch teilen, weil ich es sehr interessant finde. Ärger kommt dadurch zustande, so besagt dieses Modell, dieses psychologische Modell, wenn man so will. Ärger kommt dadurch zustande, dass in irgendeiner konkreten speziellen Situation ein Wert, einer meiner Werte, etwas, was mir persönlich wichtig ist, verletzt, nicht geachtet wurde. So, wenn ich mich mal in die Priester, in die Pharisäer genauer gesagt hineinversetze, die da gläubig geworden waren. Geschwister, was war bei den Pharisäern einer der höchsten Werte? Was stand für sie mit an alleroberster Stelle? Ja, natürlich das Gesetz, das mosaische Gesetz. So, und da kommen nun dieser Paulus und dieser Barnabas an, ja, kommen einfach daher und sagen, die Heiden müssen sich nicht beschneiden lassen. Dass die sich im Innersten verletzt und angegriffen gefühlt haben, ich glaube, Geschwister, das ist nachvollziehbar. Und dass die hier durchaus mit einiger Emotion, mit Wut, mit Ärger darauf reagieren, ich glaube, Geschwister, das ist auch nachvollziehbar. Nochmal, ich sage nicht, dass wir uns jetzt mit Gewalt und künstlich über alles aufregen und ärgern sollen. Nein, das sollen wir nicht. Auch hier ist das Einzige, was ich sage, wir sind eben Menschen und ab und zu werden wir uns auch mal ärgern und das ist typischerweise immer dann der Fall, wenn ein Wert, wenn etwas, wofür wir zutiefst stehen, was uns über alle Maßen wichtig ist, verletzt wird durch eine andere Person. Geschwister, wenn ich mich in meinem Leben nie über etwas freue und nie über etwas ärgere, dann frage ich mich, ob ich überhaupt ein Mensch bin. Denn ein Mensch hat eben nun mal Verstand, aber auch Emotion. Das eine ohne das andere, es geht ganz einfach nicht. Zu uns Menschen gehört nun mal beides. Wenn ich mich über nie etwas, über überhaupt nichts freue und wegen gar nichts in zornige Erregung zu bringen bin, dann frage ich mich, gibt es da in mir drin überhaupt irgendetwas, wofür ich lebe, wofür ich stehe, was mir heilig und wichtig ist?
Und insofern, Geschwister, ist Ärger durchaus etwas Verständliches. Aber dieser Ärger geht eben oft weiter. Da ist jetzt nun irgendein Wert, etwas, was mir extrem wichtig ist, verletzt. Eine andere Person hat da etwas in mir verletzt. Das frustriert mich. Das macht mich zornig. Das macht mich ärgerlich. Das Problem ist, ich beginne, meinen Ärger auf diese Person jetzt zu projizieren. Ich ärgere mich über die Person. Sie hat mich verletzt. Und deswegen, und das ist, so besagt dieses psychologische Modell, das ist jetzt die eigentliche, die wahre Ursache, warum ich mich über die Person ärgere. Ich werte sie ab. Mir persönlich ist Pünktlichkeit sehr wichtig. Und ich muss nun offen gestehen, wenn jemand nicht pünktlich ist und es in Zeiten von Hightech, von Telefon und Mobiltelefon verabsäumt, mich wenigstens anzukündigen, dass es zu spät kommt oder einfach nicht kommen kann, irgendwie verhindert ist, sowas kann ja vorkommen und sowas akzeptiere ich auch. Aber also offen zugegeben, ja. Neulich beispielsweise waren mein Chef und ich zu einer Telefonkonferenz eingeladen von einem Kollegen von mir. Mein Chef und ich waren in dem Raum, wir haben das Telefon abgenommen, wir haben die entsprechende Nummer gewählt, aber da war niemand in der Leitung in diesem virtuellen Telefonkonferenzraum. Also haben wir mal aufgelegt und es nach ein paar Minuten nochmal versucht. Und da war niemand. Wir haben dann ganz einfach den Telefonhörer liegen lassen, 10 Minuten gewartet, ja. Es kam niemand, obwohl dieser Kollege uns eingeladen hatte. Jetzt erschien der nicht in der Telefonkonferenz. Was dann passiert? Auch mir, München im Himmel. Ja, was ist denn das für ein Depperadamischer? So ein Granatenvollidiot. Hat der jetzt überhaupt noch alle? Ich gebe zu, nicht sonderlich christlich. Ich vertraue auf Gottes Gnade. Die brauche ich. Wie wir alle. Aber das ist doch typisch, ja, wie wir Menschen nun mal sind. Und wie wir dann reagieren. Autoverkehr. Nur noch ein Zoo um mich herum. Kamele, Kühe, insbesondere Dumme. Wir werten Menschen ab, wenn sie unsere Gefühle, das, was uns heilig ist, verletzen. Und so ärgern wir uns über sie, werden wütend über sie. Ärger, Geschwister, ich sage es nochmal, ist zwar auf der einen Seite verständlich, aber er muss durch Liebe, und zwar durch göttliche Liebe, durch Agape, gebändigt werden. Sonst landen wir bei einer Konfliktbewältigung à la 100-jähriger Krieg, 30-jähriger Krieg, spanischer Erbfolgekrieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, noch ein Krieg, jetzt hör mal auf. Wenn ich meinen Ärger, nochmal, der verständlich ist, aber wenn ich meinen Ärger nicht kontrolliert bekomme, dann eskaliert die Geschichte. Dann wird die offene Kommunikation, die nach wie vor der 5. Schritt zur Konfliktbewältigung ist, dann gerät unter Umständen diese offene Kommunikation außer Kontrolle und wird zum Krieg, wird zur bewaffneten Auseinandersetzung, in deren Rahmen man sich die Schädel einschlägt. Nur das ist nicht, was Gott will. Und das bringt mich schließlich zum sechsten Punkt der Konfliktbewältigung, zum sechsten Schritt der Konfliktbewältigung. Nach einer offenen und direkten Kommunikation kommt es nun mal häufig zum Ärgern. wenn ich im sechsten Schritt keine Selbstbeherrschung übe, dann wird das Ganze eskalieren. Hier kommen wir jetzt zum Scheideweg zwischen der bewaffneten Auseinandersetzung und dem Weg, den Gott haben und sehen will. Der sechste Schritt der Konfliktbewältigung heißt Selbstbeherrschung, Sensibilität. Und Sensibilität, das hat ja etwas mit Empfindsamkeit, Einfühlsamkeit zu tun. Ich bemühe mich, auf den anderen jetzt einzugehen und ihm zuzuhören. Zuhören. Selbstbeherrschung, Sensibilität und Zuhören. Das ist der sechste Schritt der Konfliktbewältigung. Ich habe einiges über Ärger erzählt und ein Modell zum Ärgern euch vorgestellt. Aber in Sprüche Kapitel 14, Vers 17 heißt es: Ein zorniger Mann richtet Zank an, ein geduldiger aber stillt den Streit. Nur durch Geduld und Selbstbeherrschung und indem ich meine vorhandenen Gefühle nicht eskalieren und mich beherrschen lasse, sondern mich eben selbst beherrsche. Und Selbstbeherrschung ist, wie es an anderer Stelle heißt, eine Frucht oder ein Teil der Frucht des Geistes Gottes. Nur indem ich mich selbst beherrsche, mich trotz meiner ganzen verletzten Gefühle und trotz meines Ärgers wieder in den Griff bekomme. Nur dadurch wird nun die Weiche beim Konflikt in die richtige, in die gottgewollte Richtung gestellt. Apostelgeschichte Kapitel 15 und die Verse 7 bis 12. Apostelgeschichte Kapitel 15, die Verse 7 bis 12. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Er ergreift das Wort. Und ein Geduldiger stillt den Streit. Ihr Männer, liebe Brüder, sagt Petrus, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte. Vernunft zieht ein. Selbstbeherrschung greift. Sensibilität kommt auf und man hört einander zu. Übrigens, Kommunikation, das sind ja zwei Seiten. Da muss einer reden und da muss auch einer zuhören. Kommen wir zum letzten Schritt der Konfliktbewältigung. Und der heißt, sich um Versöhnung bemühen. Der siebte und letzte Schritt zur Konfliktbewältigung lautet, sich um Versöhnung bemühen. Es ist interessant, wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 15, die Verse 24 bis 25 und dann noch 28 und 29 lesen. Apostelgeschichte Kapitel 15, die Verse 24 bis 25. Hier steht, und es sind die Apostel und Ältesten, die hier sprechen, weil wir gehört haben, Vers 24, Apostelgeschichte, Kapitel 15, weil wir gehört haben, dass einige von den Unsern, denen wir noch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben, so haben wir einmütig versammelt,
beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus und so weiter und so fort. Man hat einmütig beschlossen. Einmütig versammelt beschlossen. Und Vers 28 und 29. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Aber es ist doch interessant, dass hier steht, denn es hat dem Heiligen Geist, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Es gefällt also dem Gremium von Aposteln, dass man hier zu diesem Entschluss gekommen ist. So, und jetzt überlegen wir nochmal und gehen nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Was hatten wir in Vers 7 gelesen? Dass man sich lange gestritten hatte. Und glaubt mir, wenn man sich da lange gestritten hatte, dann gab es hier Fronten. Und zwar ganz klare und ziemlich deutliche und ziemlich harte Fronten. Und von einer Front haben wir gelesen, nämlich der Front der Pharisäer, die gläubig geworden waren und einfach auf dem Standpunkt nach wie vor beharrten und bestanden, dass das mosaische Gesetz gilt, und zwar auch für die Heiden. Es war ihr innerer Wert. Das war ihnen wichtig, das war ihnen das Allerheiligste. Und trotzdem steht hier, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Also sind hier einige abgerückt von ihrer Meinung. Sie sind abgerückt. Sie haben sich überzeugen lassen. Sie haben sich um Versöhnung bemüht. So haben wir einmütig versammelt beschlossen. Einmütig versammelt beschlossen. Um Versöhnung hat man sich bemüht. Die Ansicht der Pharisäer konnte sich nicht durchsetzen. In Vers 22 lesen wir, dass die Apostel auch der Gemeinde das Ganze mitgeteilt haben. Und auch die Gemeinde war vollkommen eines Sinnes mit den Aposteln und mit ihren Beschlüssen. Nein, ganz offensichtlich sind die Pharisäer von ihrem Heiligsten, von dem, was ihnen so tief in ihrem Inneren drinsteckte und so viel wert war, abgerückt. Und sie haben begriffen, indem sie zuhörten und indem sie um Versöhnung und Einigkeit bemüht waren, dass Jesus Christus und sein Heil und seine Gnade etwas sehr, sehr viel Größeres sind als die Gerechtigkeit aus dem mosaischen Gesetz. Das ist sehr erstaunlich gewesen. Aber es zeigt, dass mit dem Willen um Versöhnung, mit Selbstbeherrschung, mit Zuhören, mit Sensibilität es möglich ist, selbst nach hartem Streit, nach harter Auseinandersetzung zum Frieden, ja zur völligen Eintracht, wie wir es hier in diesen Versen gelesen haben, wieder zu finden. Um Gemeinschaft, Geschwister, muss man kämpfen. Und ein Schlüssel zum Erfolg in diesem Kampf ist die Konfliktbewältigung. Wir müssen Konflikte anerkennen. Wir müssen sie erkennen. Wir dürfen nicht vor ihnen davonlaufen. Wir müssen die Verantwortung für die Konfliktbewältigung übernehmen, wenn wir sehen, dass da ein Konflikt ist. Wir müssen im Konfliktfall aufeinander zugehen. Ich muss auf den anderen zugehen. Das ist, was Jesus Christus von mir und von uns allen erwartet, verlangt. Wir brauchen in einem Konfliktfall eine offene, eine direkte Kommunikation. Auch auf die Gefahr hin, dass sie zu einer harten Auseinandersetzung vielleicht führen mag. Aber die Härte dieser Auseinandersetzung wird durch Selbstbeherrschung, Sensibilität und Zuhören in die richtige Richtung gelenkt. Und schließlich, um Konflikte zu bewältigen, müssen wir ein Ziel haben, nämlich uns um die Versöhnung bemühen und um Einigkeit. Das Lied, ich glaube, es ist das 128, wir haben es vorher gesungen, es zitiert einen Psalm, nämlich den Psalm 133. Und im ersten Vers dieses Psalmes heißt es: Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Lasst uns, Geschwister, um solche Eintracht kämpfen. Und zwar gerade, indem wir Konflikte mit Gottes Hilfe und nach Gottes Willen bewältigen.